Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Ich begrüße Heike Kemmer an meiner Seite, Doppel-Olympiasiegerin, Einzelmedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen und vielen, vielen anderen großen Championaten, deutschen Meisterschaften. Die war schon als junge Reiterin Europameisterin, also eine der erfolgreichsten. Heike, herzlich willkommen, Podcast Christoph Hess.
Ja, danke schön, Christoph. Freue mich sehr, hier bei dir zu sein.
Weißt du, der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich habe bisher in meinem Leben nur geredet, aber du hast Großes vollbracht und jetzt sind wir beide verantwortlich. Seit vielen, vielen Jahren, für mich jedes Jahr eine Freude, das Dressurradio mit dir gemeinsam in Aachen zu machen. Hier sitzen wir jetzt auch.
Ja, das macht Riesenspaß, ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Wir sehen viele neue Paare und du sendest mich ja oft genug ins Englische. Das schult mich natürlich auch. Ich kann viel lernen von dir und ich finde das immer wieder spannend, weil wir an einem Ort, an einem Punkt sitzen und wirklich die Ritte von A bis Z sehen. Das ist schon eine tolle Chance, finde ich auch.
Ja. Wenn du so die letzten Jahre jetzt, bevor wir zu deiner eigenen reiterlichen Karriere kommen, auch Karriere als Trainerin kommen, wenn du jetzt so die letzten Jahre Aachen betrachtest, wo du wirklich vom St. Georg bis hin zur Grand Prix von Mittwoch bis Sonntag die Pferde siehst, ja, man kann sagen, die besten Pferde der Welt siehst, würdest du sagen, das ist so im Niveau geblieben? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Wenn ja, was hat dir besonders gefallen? Was ist dir besonders aufgefallen?
Also solange wie ich es jetzt hier in Aachen von einem Platz aus mache, muss ich sagen, dass das Reiten international wesentlich besser geworden ist, dass wirklich auch international auch Nationen, die noch nicht so vordergründig früher im Sport waren, Reiter haben, die total toll trainiert werden, die sehr korrekte Hufschlagfiguren reiten. Das sehen wir von unserer Position hier oben ja sehr gut, ob die Linien gut eingehalten werden. Das sind Pferde, die auch wirklich die Prüfungen beherrschen. Wir haben eigentlich keine Ausfälle mehr von Pferden, wo man sagt, ist vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen. Also ich denke, es hat sich doch sehr verbessert und es wird immer feiner und immer schöner geritten, weil auch der Platz Aachen sich immer weiterentwickelt, ob das Stewarding, ob das Briefing der Reiter, ob das Abreitethema. Es wird alles immer wieder aufgegriffen, diskutiert, besprochen mit Reitern und ich finde, da tut sich sehr, sehr viel.
Also das ist ja eine tolle Botschaft, die ich im Übrigen auch genau teile. Du bist heute Morgen schon da gewesen. Es ist Mittwoch in Aachen. Zur geht in wenigen Stunden los. Du hast heute Morgen schon mal so ein bisschen um die Ecke geguckt, wie trainiert worden ist. Ist dir da irgendwas Besonderes aufgefallen?
Ja, ich habe schon wieder sehr gut gehende Pferde gesehen. Ich hatte auch das Glück, dass ich Isabel mit Wendy gesehen habe und Freddy mit Bluetooth. Und beide Pferde waren super gut in Schuss, sind sehr gut hier präsentiert worden in der Morgenarbeit. Also ich bin da ganz euphorisch, dass wir dabei auch tolle Ritte sehen. Die anderen beiden habe ich jetzt nicht gesehen. Die sind vielleicht ganz früh in den Morgenstunden schon geritten.
Aachen 2025, es sind heiße Tage. Manche sagen, heute Mittwoch, der heißeste Tag des Jahres, bisher zumindest. Wie hast du es als Reiterin empfunden? Macht die Hitze den Pferden viel aus? Du bist ja in Hongkong Olympiasiegerin geworden, hast Platz 3 in der Einzelwertung gehabt. Da ist es auch heiß. Ich bin noch nie in Hongkong gewesen. Wie seid ihr da mit der Hitze umgegangen und wie kommen die Pferde hier in Aachen mit der Hitze zurecht?
Also Pferde kommen mit Hitze grundsätzlich gut zurecht. Was es vielleicht etwas schwer macht hier ist, dass es plötzlich heiß geworden ist. Wenn wir erst eine Hitzeperiode haben, ich kann mich auch an das Jahr 2003 gut erinnern, da war es das den ganzen Sommer über heiß. Wir waren in Hickstedt zur Europameisterschaft auch mit Temperaturen in den End-30er Graden. Das haben die Pferde sehr gut gemanagt. Man weiß, dass man sie abwaschen muss, dass man immer wieder entsprechend die Schrittpausen einlegt, aber dass die Pferde eigentlich dann on top sind in der Prüfung. Und zu Hongkong nochmal, da war es natürlich so, dass noch die hohe Luftfeuchtigkeit dazu kommt. Und wir sind immer auch zu unseren Startzeiten, vermeintlichen Prüfungsstartzeiten geritten, nämlich in den Abendstunden. War es vielleicht etwas milder, aber trotzdem noch richtig heiß und die hohe Luftfeuchtigkeit. Und wir waren ja 4 Wochen im Vorwege da. Wir konnten die Pferde ganz in Ruhe daran gewöhnen. 3 Tage nach Ankunft kam so ein bisschen das erwartete Tief durch Jetlag und alles. Und dann ging es eigentlich stetig bergauf mit den Pferden, muss man sagen. Und die haben die Hitze super vertragen. Das ist eigentlich ein guter Trainingseffekt gewesen, weil ich werde nie vergessen, wie Bonnie nach Hause kam und ich sollte noch auf den NDR warten und der stand so in Saft und Kraft. Ich habe so ein Boxennetz davor gehabt. Das war für ihn keine Begrenzung. Der ist erstmal los und hat den Hof erkundet. Also da steckte richtig Kraft und er war super trainiert.
Du hast den Bogen zu deiner eigenen Karriere gespannt. Wann bist du das erste Mal in Aachen gewesen? Weißt du das noch?
Das weiß ich sehr genau. Ich bin 1983 ja Mannschafts- und Einzel-Europameisterin der jungen Reiter geworden mit dem Pferd Lotus. Und ich durfte dann im darauffolgenden Jahr schon in Aachen die Vier-Sterne-Tour reiten und hatte noch das große Glück, sie auch gleich zu gewinnen. Das war natürlich schon ein mega Einstieg in Aachen.
Da warst du gerade Anfang 20, wenn ich das
richtig... Ja, 22 dann.
22, ja. Also das ist ja ein Ergebnis, wie es nur echte Shooting-Stars haben, die dann am Ende auch Deutschland eben bei Championaten und Olympischen Spielen vertreten.
Na gut, das Glück war eben auch das Pferd, dass ich das richtige Pferd schon hatte in dem jungen Reiteralter, was kurz vorher zu mir kam, der Lotus, der auch die Grand Prix-Lektion beherrschte und ich nahtlos aus der jungen Reiter-Tour in die Senioren-Tour einsteigen konnte. Das war einfach richtig Glück gehabt.
Das ist das, was wir heute haben, junge Reiter, und dann geht's über die Piaf-Schiene, Piaf-Förderpreis weiter in die eigentliche Grand Prix-Schiene hinein. Also du hast diese Schiene übersprungen, weil es sie damals noch gar nicht gab.
Genau, weil es sie noch nicht gab. Darum kann ich es nur unterstützen. Das ist heutzutage auch eine Serie, die wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Ich finde sie wunderbar, ganz toll.
Heike, und von Sieg vier Sterne, also der sogenannte kleine Grand Prix, den wir natürlich dieses Jahr auch hier in Aachen wieder haben, bis hin zum Olympiasieg. Wie ist die Karriere verlaufen, wenn du das so in wenigen Sätzen mal unseren Hörern mitteilst?
Ja gut, im Seniorenalter brauchte ich noch wieder ein paar Jahre, ehe ich überhaupt in die Mannschaft kam. Ich war 2000 dann schon Reservereiter für Sydney und bin dann als Reiter mitgefahren. Das Pferd blieb zu Hause, weil mich das schon interessierte und ich auch mit Ulla Salzgeber immer trainiert habe, ihr ein bisschen geholfen habe. So habe ich Olympische Spiele schon mal kennengelernt und das, den ganzen Ablauf, das Prozedere, darum war das für Hongkong für mich nichts mehr Neues mit Quarantäne in Aachen, mit 4 Wochen vorher da sein. Ich kannte das Ganze schon, wusste, wie es geht mit Packen, mit Anleitung, wie viel man mitnehmen darf. Und 2001 kam ich dann in Pferden in der Europameisterschaft erstmalig zum Einsatz im Team und durfte mein Pferd Albano dann reiten, das auch noch vor der eigenen Haustür in Pferden an der Aller. Das war natürlich schon auch toll, hat richtig Spaß gemacht, war so ein richtiger Kick. Und dann ging es weiter, dann kam mir schon mein Pferd Bonaparte, mit dem ich dann 2001 auch den Nürnberger Burgpokal gewinnen konnte und der dann natürlich das Pferd der Pferde war, obwohl ich die anderen alle nicht missen möchte. Ich hatte so viele tolle Pferde. Aber Bonnie war dann zur rechten Zeit am rechten Ort und wir konnten dann nahtlos anschließen mit 2003 Europameisterschaft, 2004 Athen Olympische Spiele Mannschaftsgold, 2005 in Hagen wieder Europameisterschaft und dann, was für mich unvergessen ist, 2006 die Weltmeisterschaften hier in Aachen, weil das war das Erlebnis. Also dieses Publikumsflair, dieses Reiten auf dem großen Springplatz, diese Applauswelle, die wir mitkriegten, das war schon abartig. Das hat riesen Spaß gemacht. Und gekrönt wurde das Ganze natürlich 2008 dann in Hongkong mit der Mannschafts-Olympiamedaille und Bronze im Einzel. Alles mit Bonaparte.
Was sind die Pferde deines Lebens gewesen? Zumindest deines Lebens bisher?
Ach, ich habe so viele Pferde gehabt, weil ich das große Glück hatte, dass mein Vater ja den Amselhof hatte und auch eine sehr große Pferdeleidenschaft hatte und mich sehr unterstützt hat und vielleicht auch aus seiner Neigung, Jäger und Sammler zu sein, auch gerne Pferde gesammelt hat. Das kam mir natürlich zugute und da hatte ich als Startpferd ein Pferd namens Weitfee, damit habe ich meine erste deutsche Meisterschaft geritten. Aus Berlin heraus, wo alle sagten, Berliner kriegen da nichts ab, ihr seid hinten. Und ich war Fünfter, war mein erstes tolles Erlebnis. Bin ich mit so einer kleinen Turnierkiste losgefahren. Die Pferde standen noch im Ständer, die wurden im Ständer angebunden in Darmstadt. Also war abenteuerlich, aber toll. Es war natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Gottberg, Portwein, es waren alles Pferde, die mich zur junge Reiter deutschen Meisterschaft getragen haben und Medaillen geholt haben, ob Silber oder Bronze. Akazie, tolles Pferd von Klaus Husenbeet, war ich auch auf der Deutschen Meisterschaft der jungen Reiter Dritter im Finale. Wir hatten ja immer Pferdewechsel. Als ich noch junge Reiterzeit ritt, gab es immer Pferdewechsel. Das fand ich toll. Mir hat Spaß gemacht. Ich bin damit groß geworden.
Deshalb hast du auch gerne Derby geritten?
Genau so. Erstens habe ich Derby gern geritten, weil ich zu der Zeit dann schon bei Herbert Rehbein ritt. Dann war man natürlich nah am Derby dran. Und weil ich es wirklich kannte, Berliner Meisterschaften fanden mit Pferdewechsel statt. Deutsche Meisterschaften mit Pferdewechsel. Also für mich war das eine Normalität.
Ich glaube, jetzt müssen wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal erklären, aber das sind ja nicht Zuschauer, nur etwas hier wird gefilmt. Das sind ja in erster Linie Zuhörer. Und man muss jetzt mal sagen, du bist ja in West-Berlin groß geworden. Damals die Mauer. Durch Berlin, Ost und West geteilt. Das war immer kompliziert, nach Westdeutschland zu kommen. Nach Osteuropa konntet ihr kaum. Wie ist so der Weg gewesen, den du gehen musstest? Vielleicht ist das für unsere Zuhörer ganz wichtig, wie du überhaupt sportlich aufgestellt sein musstest, um überhaupt den sportlichen Anschluss zu finden, auch in Westdeutschland.
Ja, dank meines Vaters, der eben, wie gesagt, im Raum Celle den Amselhof aufbaute und immer schon den Drang gen Westen hatte, weil er ist gebürtig aus der südlichen Mark Brandenburg, ist durch die Bodenreform über Berlin, wollte er nach Hamburg flüchten, ist in Berlin hängen geblieben. Und sein Herz schlug immer für die Freiheit, für den Westen. Und das hat er mir auch sehr vererbt. Dadurch ging der Zug für ihn auch immer gerne gen Westen. Und er hat sich immer dort schon orientiert. Und wir haben das große Turnier, das CHI, in der Deutschlandhalle früher gehabt und haben natürlich die ganzen tollen Reiter und Ausbilder dort immer gesehen, was mich im Übrigen auch antrieb, zu sagen, da will ich auch mal reiten, muss ich noch dazu sagen. Und dann hat man eben einen Herbert Rehbein oder auch einen Johann Hinnemann näher kennengelernt, kam mit denen ins Gespräch und dadurch ging es dann los, dass ich auf dem Grünwaldhof 7 Jahre trainiert habe. Ich bin dann immer von West-Berlin, wie du schon sagtest, mit viel Aufwand dann zum Grünwaldhof gefahren. Der LKW musste zum Schlachthof zum Desinfizieren. Es musste der Amtstierarzt geholt werden, um Veterinärpapiere für die Grenze fertig zu machen. Das heißt, ich musste klar entscheiden, schon eine Woche vorher, welche Pferde gehen wirklich mit. Konnte man nicht kurz vorher mal umentscheiden. An der Grenze musste man auf den Amtsveterinär warten, dass die Pferde und das Papier kontrolliert wurden. An der Grenze stehen. Also es war schon sehr, sehr umständlich, die ganze Geschichte. Aber der Pferdevirus war natürlich da bei meinem Vater genauso wie bei mir und das hat auch die Grenzen haben uns nicht abgehalten.
Sag mal, gab es so ein Erlebnis, dass du sagtest, das war für mich eigentlich so eine Schlüsselsituation, die mich bestärkt hat, was mit Pferden zu machen, fast ausschließlich. Hat es sowas in deinem Leben gegeben oder ist das eher so ein langwieriger Prozess gewesen, der sich eben auch in der guten Beziehung, die du mit deinem Vater hattest, dann am Ende folgerichtig in so eine Richtung hinein entwickelt hat?
Na, das eine war eben, wie ich schon erwähnt, in der Deutschlandhalle. Wir sind dann manchmal morgens zu den Dressurprüfungen, da habe ich Harry Bold und Josef Neckermann, Liselotte Linsenhoff, also zu der Zeit habe ich die alle noch reiten sehen und wir haben manchmal Karten auf dem zweiten Rang gehabt und haben das angeguckt und dann war immer mein Traum, da möchte ich mal reiten. Das habe ich auch geschafft, da bin ich auch geritten, ob Olympiakadrille oder Grand Prix, habe ich alles gemacht. Das war das eine, dass der Druck da oder der Drang da war, das zu schaffen. Und das andere verlief so ein bisschen seicht. Ich hatte mein Betriebswirtschaftsstudium beendet, war auch in den letzten Monaten dann immer im Büro meines Vaters, habe dann ein Zimmerchen gehabt, dachte, na, dann schnupper ich schon mal in der Firma rein. Außer, dass die Angestellten zu mir kamen und sich immer mal beschwerten, was mein Vater macht, ist nicht viel passiert. Und von meinen Eltern kam dann auch nicht so viel Druck, dachte ich, prima, dann reite ich weiter. Und ich wollte eigentlich dann immer schon zum Amselhof, weil ich gesagt habe, ich bin Grand Prix geritten und wir sind wirklich bis Donaueschingen, Mannheim, Lausanne, Rotterdam gefahren und natürlich deutsche Turniere, ob Hamburg, Bremen, Dortmund. Aber immer dieser Aufwand und 300 Kilometer, die vor uns lagen, ehe wir den Westen erreichten. Und das hat noch lange gedauert, ich meine Eltern überzeugen konnte, zum Amselhof zu ziehen, weil mein Vater natürlich gern die Pferde bei sich haben wollte und den Sport. Für ihn war das nicht möglich, aus Berlin noch wegzugehen, aus gesundheitlichen Gründen. Er hätte es uns gerne gemacht. Darum fiel ihm das so ein bisschen schwer, aber vor dem Mauerfall konnte ich mich durchsetzen, zum Amselhof ziehen zu können. Dann wurde noch so ein bisschen was umgebaut und direkt nach dem Mauerfall bin ich dann umgezogen und habe es bis heute nicht bereut.
Und der Amselhof, das solltest du nochmal unseren Zuhörern erklären, ist ein Zuchtbetrieb mit ursprünglich auch sehr vielen Hengsten, entsprechender Nachzucht. Und dann hast du, wenn ich es richtig weiß, diesen Betrieb mehr in Richtung Ausbildung umfunktioniert. Ist das so richtig dargestellt?
Genau, mein Vater hat den Hof gekauft, um im größeren Stil zu züchten, weil ihn haben diese Blutlinie mit Gotthard, Ferdinand, Weidmannsdank sehr beeindruckt. Er hat ja nochmal 12 Ferdinandstuten zusammengekauft und mit denen gezüchtet und hat dort eben ganz groß die Zucht betrieben, bis er eben auch in Berlin in der Firma wieder sehr engagiert war und hat das wieder sehr eingeschränkt. Dann kamen die Deckstationen dazu mit Wendepunkt, Pamino, Gotthard, dann später Akzent 2, den er selber gezogen hat. Akzent 1 und 2 hat er selber gezüchtet. Und das schlief dann auch wieder ein bisschen ein. Und dann ging es irgendwann wieder los, bevor ich da hinging, schon mit Calypso, Raphael, Ravallo, Aronio mit sehr guten Hengsten und gut Besamungsstationen. Da wurde wirklich hochprofessionell auch mit Hengsten eine Besamungsstation betrieben. Und wie du schon sagst, dann 2005 haben wir das eingestellt, weil das ein hartes Geschäft ist, gegen die großen Hengstationen anzustinken und mitzuhalten. Man muss eigentlich jedes Jahr einen neuen Top-Hengst einstellen. Und meine letzte Profession war es nicht so, Hengste im Sport und in der Zucht zu haben. Das finde ich immer noch schwierig. Und ich habe es dann mehr in Richtung Ausbildung von Pferden und Reitern umgestellt und langsam hier und da immer mal was umgebaut und fühle mich nach wie vor wohl.
Aber der Zucht bist du treu geblieben, sehr treu geblieben. Du bist ja mit in der Kommission des Hannoveraner Zuchtverbandes und das seit langen, langen Jahren.
Ja, es wird dieses Jahr 27. Mal, dass ich in der Kommission im Herbst stehen werde beim Hannoveraner Verband. Und das ist eine tolle, spannende Geschichte, weil auch diese Kommission und auch das, der ganze Ablauf sich immer weiterentwickelt und ich dadurch natürlich auch einen guten Überblick habe über jüngere Hengste, wie sie sich vererben. Wir sehen schon mal 2,5-jährig die ersten Jahrgänge über mehrere Tage. Das ist schon eine tolle, spannende Geschichte. Das macht mir viel Spaß und mit interessanten Kollegen stehen wir dort und haben einen tollen Austausch.
Ehe wir auf die Heike Kämmer 2025 zu sprechen kommen, noch einmal einen Blick zurück. Du hast Pferde erwähnt, die dich geprägt haben, die deinen Weg geprägt haben. Wer waren die Ausbilderinnen und Ausbilder?
Es ging in Berlin natürlich los mit einem Helmut Henning, der sehr motivierend war. Er kam aus Niedersachsen, aber war dann in Berlin Landestrainer und hat einen sehr motiviert, wenn man Rittich hatte, zu der Zeit 3 Pferde, die S-Dressur gehen konnten. Und beim letzten sagte auch, nur mal ran, dann sah ich und mitgewehen. Du kannst aber richtig auch ranknallen mit dem. Da habe ich mutig vorwärts reiten gelernt, weil man einfach mal was riskieren konnte. Das war natürlich toll. Wenn ich schon vorne lag, dann konnte man mit dem letzten Mal was riskieren. Das gab natürlich Mut. Und dann war es schon in der jungen Reiterzeit Holger Schmetzer. Da war er auch in Pferden. Hatte er seine eigene Anlage neben der großen Niedersachsenhalle. Da war ich auch häufig in den Ferien oder er kam zum Amselhof, wenn ich dort trainierte. Dann war es lange Jahre Herbert Rehbein. Wie gesagt, ich habe viel auf dem Grünwoldhof dann auch Zeit verbracht. Begleitend hatte ich das Glück, dass ich General Stecken noch als Trainer haben konnte, der dann nach Berlin kam und mit mir feines Aufgabenreiten exerzierte. Linienreiten mir beibrachte, Einreiten halten natürlich, wirklich exerzierte, klare Diagonalen anreiten, Schrittpirouetten reiten. Also da war er im Detail natürlich sehr, sehr, sehr gut, wo man immer noch ein Pünktchen holen kann. Das wurde am Armbrusttisch dann abends auch nochmal durchgekaut und die ersten Male konnte ich nicht mehr. Und dann wurde man süchtig danach, weil das Spaß machte, weil man merkte, boah, zu Kleinigkeiten holst du immer nochmal einen Punkt mehr und wirst immer besser. Und dann ging es nach Herrn Rehbein zu Johann Hinnemann über und da hatte ich immer noch General Stecken begleitend, der dann immer, wie gesagt, das Aufgabenreiten begleitete und die weitere Ausbildung. Holger Schmetzer, als er Bundestrainer war, natürlich wieder. Wir kannten uns ja sehr, sehr gut. Das war toll, hat Spaß gemacht. Auch als Bundestrainer natürlich Klaus Balkenhol. Man lernte ja von jedem was in seiner Zeit. Ulla Salzgeber, mit ihr habe ich sehr viel intensiv zusammen getrainiert. Sie kam zum Amselhof, ich bin nach Wirreshofen gefahren zu ihr. Wir haben viel zusammen trainiert, konnte ich auch sehr viel lernen. Also ich habe sehr vielschichtig und immer lang aushaltend bei Trainern verbracht. Ich war immer so 7, 8 Jahre bestimmt bei Rehbein, Hinnemann, General Stecken. Also das war schon alles intensiv.
Wie hat man sich das Leben von Heike Kemmer 2025 vorzustellen?
Ja, bunt. Ich bin sehr viel unterwegs und gebe Lehrgänge, habe auch ein paar feste Orte, wo ich regelmäßiger hinfahre, was natürlich für den Ausbilder, also für mich eine Freude ist, wenn man die Fortschritte sieht, wenn die Reiter das umsetzen, was man ihnen gesagt hat. Aber es reißt selbst im Sommer nicht ab mit Lehrgängen, was mich wundert. Also der Bedarf ist enorm groß und der Wille ist eben auch da, so empfinde ich es jedenfalls. War gerade jetzt noch am Wochenende im Rheinland, dort war ich noch nie auf einer Anlage, habe Lehrgang gegeben. Und so geht es auch weiter. Der Hannoveraner Verband ruft schon übernächstes Wochenende wieder zum Lehrgang. Das ist sehr, sehr viel meine Arbeit. Ich freue mich auch natürlich, zu Hause zu sein, meine Pferde zu arbeiten, meine Reiterinnen zu trainieren und Reiter, die aus der Umgebung zu mir kommen. Und wir machen natürlich verrückte Sachen auch mit den Pferden. Ich beschäftige mich sehr viel mit tensegralem Training. Ich nenne es mal platt Faszientraining, es trifft es nicht ganz, aber da wird auch viel mit der Veronika von Rorschach, das ist eine Tierärztin, die das Ganze für sich erschlossen und aufgebaut hat. Die kommt auch zu mir so alle 3 Monate, wenn die Pferde erstens von unten mehr erarbeiten, eigentlich immer in die gleiche Richtung, was ich auch von oben möchte. Aber manchmal hilft es, wenn man am Boden auch ein paar Sachen trainiert, auch in der Bewegung, den Pferden die richtige Idee gibt, den Körper gesund erhalten zu benutzen. Das heißt, einfach über den Rücken, in die Tiefe, in Dehnung. Und dann kriege ich auch noch mal leichter ein Genick bewegt und auf. Also das ist was wir intensiv machen. Noch eine ganz verrückte Sache, da stehen wir aber jetzt erst 3 Monate an dem Thema dran, ist Neurorehabilitation. Das ist hier in Deutschland noch gar nicht verbreitet. Das kommt über eine tolle Tierärztin aus Deutschland, mit der sind wir nach Dänemark gefahren und haben dort die Arbeit von Frau Dr. Maja Guldborg angeschaut, die Pferde eigentlich über das Gehirn, über die Augen anschaut, wie die Gehirnhälften, Gehirnlappen, Kleinhirn funktioniert. Ich kann es im Detail immer noch nicht sagen, weil es so komplex ist. Sie arbeitet die Pferde chiropraktisch einmal durch und man kriegt zu Hause Übungen, die man machen muss, 3-mal am Tag. Das wusste ich vorher auch nicht. Es ist viel, was wir tun müssen. Aber der Erfolg ist immens. Diese Pferde sind noch mal durchlässiger, noch mal besser, also auch wieder in die gleiche Richtung. Oberlinie stärken, Dehnung stärken, Tragkraft stärken, gesund erhaltener arbeiten und das nachher in unsere Arbeit mit einfließen lassen. Aber mich interessieren solche Themen, weil es mir darum geht, immer wieder gesund erhalten zu arbeiten. Und ich lasse das, was ich da lerne, manchmal, ich sage es mal amateurhaft, in die Lehrgänge einfließen. Ich sage denen auch mal ein bisschen amateurhaft, das Faszientraining. Und wenn ich denen schon ein paar Tropfen davon weitergebe, ist das enorm, was das für positive Wirkung auf die Pferde und die Reiter hat.
Ja, ich bin dankbar, dass du unseren Zuhörern oder den Zuhörern dieses Podcasts das so mitteilst. Sie können sich das ja auch weiter dann mal im Internet ansehen und vielleicht ähnliche Schritte auch selber gehen. Das hat mich auch bei dir immer fasziniert. Du hast ja auch mit Eckhard Meiners zusammengearbeitet, auch ja. Als ich schon sehr weit fortgeschritten war selber. Dein Markenzeichen ist immer ein brillanter Sitz gewesen. Ich hatte ja die Ehre, dich häufig zu richten. Ein Alleinstellungsmerkmal, weil immer das Gute nach vorne reiten. Hast du immer toll gemacht. Im Grand Prix hast du immer punktisch schon mal vorne geholt. Und das Zweite, was ich immer mit dir verbinde, ist dieser unglaublich gute, losgelassene, balancierte und trotzdem sehr gestreckte Sitz. Das waren 2 Dinge. Und wenn ich noch ein Kompliment dir mache, du hast dich auch für die Pipa-Tour früh interessiert und hast Richard Hinrichs dir geholt, der ja gar nicht so weit weg vom Amselhof Walle wohnt. Der wohnt ja in Großburg-Wedel, Isernhagen bei Hannover, Amselhof-Walle ist hier bei Celle, auch nicht weit von Hannover entfernt. Da habt ihr auch zusammengearbeitet. Also du warst eigentlich immer eine Reiterin, die nach links und rechts, nach oben und unten aufgeschlossen war?
Ja, immer. Es muss immer weitergehen. Man muss sich ja verbessern wollen. Es gibt auch mal Gewerk oder jemand, der nicht passt. Das merkt man ja dann schon. Aber wenn man nicht weiter guckt und sich weiter verbessert, wie gesagt, die Richtung oder die Idee ist immer die gleiche. Die ist auch nicht abweichend von den Richtlinien, das ist alles immer deckungsgleich. Nur man kann durch anderen Input den Pferden noch bessere Ideen geben und den Reitern natürlich helfen, durch eben Sitz mit Eckhard Meiners. Und jetzt habe ich Angie Lohmann noch. Also auch das geht immer weiter. Das Thema wird immer weiter bei uns betrieben, dass das enorm wichtig ist, dass Reiter nicht schief sitzen, die Hand zu hart ist, weil die Schultern fest sind und was es da alles gibt. Da achte ich auch nach wie vor intensiv drauf, weil es für mich sehr, sehr wichtig ist und zu einer balancierten gemeinschaftlichen Darstellung einfach dazugehört.
Ja, und da bist du ein echtes, tolles Vorbild für die Reiter der nächsten Generation, nächsten Generationen. Was gibst du denen mit?
Ja, auch sich ein bisschen breiter aufzustellen, aber ich glaube, das machen die Reiter heutzutage. Durch Social Media haben die natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich Input zu holen, manchmal vielleicht aber auch schon zu viel, dass es verwirrend ist, könnte ich mir denken, dass sie manchmal gar nicht genau wissen, wo ist die richtige Linie, weil man kann ja alles angucken in Social Media und dann immer noch die Linie zu finden, dass man den geraden Weg für sich selber entscheidet, ist vielleicht nicht einfach. Aber das Wichtigste ist für mich immer, dass der Reiter erstens die Menschen um sich holt, die zu ihm passen und die für das Wohlergehen des Pferdes die richtigen sind, weil das steht für mich an oberster Stelle. Gesunderhaltung, Wohlergehen der Pferde muss einfach das größte Ziel sein.
Ja, du sprichst mir aus dem Herzen und jetzt kommt die letzte Frage. Du hast gesagt, es ist so viel Richtiges, so viel Gutes. Der Sport hat sich auch international in eine gute Richtung weiterentwickelt. Man sieht es hier in Aachen im Dressurstadion, man sieht es im Vorbereitungsbereich. Du siehst es auf vielen Turnieren, weil du ja viel unterwegs bist. Wo ist noch Luft nach oben?
Für mich ist die Gymnastizierung des Pferdes immer extrem wichtig. Für mich wird manchmal, jetzt finde ich unseren Dressursport sehr, zu viel Lektionsreiterei betrieben. Und die Gymnastizierung muss mehr im Vordergrund stehen. Das ist auch das, was ich immer viel mache. In den Lehrgängen am ersten Tag müssen die Reiter, also müssen nicht, aber es ergibt sich immer, dass ich immer Ecken und Kanten finde, wo wir erstmal viel gymnastizierend mit Übergängen, mit Schenkelweichen, mit Basisübungen durchkommen müssen, um am zweiten Tag dann zu glänzen, wenn die mir sagen, sie haben Probleme beim fliegenden Wechsel oder der Pirouette oder irgendwas. Ich brauche nicht das Thema der Pirouette oder des fliegenden Wechsels angehen. Ich muss die Grunddurchlässigkeit, die Gymnastizierung angehen. Da liegt es immer dran, immer. Es gibt nicht das Lektionsproblem, es gibt immer das Gymnastizierungsproblem. Und das muss mehr verstanden werden und das muss auch mehr in die Allgemeinheit getragen werden, dass für eine gute Gymnastizierung ein Pferd den Hals tiefer und länger hat. Ich mag das Wort vorwärts-abwärts nicht, weil das machen manche und das vorwärts-abwärts hat dann zur Folge, dass sie auf der Vorhand laufen. Ich möchte natürlich, dass das Pferd im Körper ins Bergauf geht, dass der Widerrisstod kommt und das Pferd dann den Hals fallen lässt. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Pferd kommt vom Steppentier und das hat sich nicht geändert. Es ist dafür geboren, 60% des Tages grasend durch die Steppe zu laufen. So ist das konstruiert. Diese Konstruktion hat sich trotz Zucht größtenteils, sage ich mal vorsichtig, nicht geändert. Ja, es gibt ja leider schon ein paar Fehlentwicklungen, ob ECVM, fehlende erste, zweite Rippe und all sowas. Aber im Grundsatz hat sich die Konstruktion dahingehend nicht geändert. Und darum muss ich diesen Bogen immer wieder in die Gymnastik mit hineinnehmen und dann ist das Ziel, dass ich, wenn es in Richtung Prüfung geht, mein Pferd vor die Senkrechte stellen kann. Das heißt nicht, dass ich es unten aufrolle, bitte nicht missverstehen, aber dass es wirklich in der Tiefe gehen kann und den Rücken aufwölben kann, weil nur dann habe ich einen lockeren Unterhals, das ist eine Muskelkette, Unterhals zieht über den Widerrist in die Lende. Nur dann habe ich diese Muskelkette als ein Beispiel locker, sage ich jetzt als Laie, ist bestimmt noch nicht 100% richtig ausgedrückt, aber mir hilft das so ein bisschen als Bild, dass ich da immer durchkommen muss.
Und dieses Bild, das würde ich jetzt gerne so stehen lassen, weil das genau das ist, was, glaube ich, unsere Zuhörer auch haben sollten, wenn sie ihre Pferde reiten, das ganz unabhängig A, von der Disziplin und B, vom Niveau, auf dem sie reiten. Ich glaube, das hat was mit, ja, für den aus Sicht des Pferdes mit Wohlsein, sich wohlfühlen zu tun. Und ich glaube, das ist sehr schön, wie du das gesagt hast. Möchtest du den Zuschauern noch ein letztes Heike Kemmer-Statement mitgeben?
Oh ja, ich habe doch schon so viel erzählt, Christoph. Da weiß ich jetzt gar nichts Explizites mehr anzuregen. Das Wichtige ist eigentlich, dass man gut mit den Pferden umgeht, dass man sie nicht wie Hund oder Katze verhätschelt. Es sind immer noch Pferde und haben 600 Kilo. Der Respekt muss gegenseitig auch noch ein bisschen erhalten bleiben. Finde ich immer ganz wichtig, weil sonst gibt es auch mal böse Unfälle, wenn man sie zu sehr auf die Couch mitnimmt. Wir haben sie trotzdem alle gerne und sie haben alle Freiheiten, aber es gibt eben auch immer noch eine Grenze, die, finde ich, muss auch immer eingehalten werden und nicht vergessen werden.
Heike, ich danke dir für das Gespräch.
Gerne. Danke.
Ja, es war mir eine Freude und jetzt werden wir die nächsten Tage gemeinsam am Mikrofon verbringen und uns die Ritte ansehen. Ich freue mich darauf. Hier in Aachen im Dressurstadion.
Prima. Ich freue mich auch. Klasse, Christoph.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.